Deutschlandfunk, Interview. Teile von Beirut gleichen einem Kriegsschauplatz. Krater, Schuttberge, die noch die alten Straßenverläufe erahnen lassen. Bilder, die an syrische Städte oder den berüchtigten 11. September in New York erinnern. 2700 Tonnen Ammoniumnitrat hatten in einer ungesicherten Lagerhalle im Beiruter Hafen Feuer gefangen und explodierten. Mehr als 130 Tote. Unter den Todesopfern befindet sich auch eine deutsche Diplomatin. Bundesaußenminister Maas hat den Angehörigen sein Beileid ausgesprochen. Mehr als 5000 Verletzte und geschätzte 300.000 Obdachlose. Der Hafen ist zerstört. Das erschwert alle Lieferungen über den Seeweg. Emmanuel Macron reist heute nach Beirut. Frankreich, Deutschland und andere Staaten werden helfen, wohl wissend, dass sich die internationale Politik einen endgültig destabilisierten Libanon in einer der unruhigsten Regionen der Welt nicht leisten kann. Mitgehört hat Marcel Pott, ehemaliger Nahost-Hörfunk-Korrespondent der ARD, der während des Bürgerkrieges aus Beirut berichtet hat. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Heinemann.
Herr Pott, warum gibt es keinen Staat im Libanon?
Niemand von den Mächtigen, die auch heute noch agieren, hatte jemals ein Interesse daran, einen starken Staat im Libanon aufzubauen. Der Libanon hat ein strukturelles Problem. Seit seiner Unabhängigkeit von der Mandatsmacht Frankreich 1943 gibt es den sogenannten Nationalpakt. Und bei diesem Pakt ging es darum und geht es darum, die unterschiedlichen Religionsgemeinschaften jeweils entsprechend ihrer Bevölkerungsstärke mit Macht auszustatten. So gibt es eben das Modell, dass der Staatspräsident immer ein maronitischer Christ sein muss, der Ministerpräsident ein Sunnit und der Parlamentspräsident ein Schiit. Es gibt allerdings schon lange keinen Realitätsbezug in dem Zusammenhang, weil die Bevölkerungsentwicklung explodiert ist und die Mehrheit der Bevölkerung ist schon längst schiitisch.
Kein Realitätsbezug, sagen Sie. Wieso ist das politische System des Libanon so korrupt?
Man spricht in dem Zusammenhang von der Macht der Saim, der Herrscher, der Anführer. Die Suama war immer anstelle des Staates unterwegs und hat so agiert, dass alles, was an Gewinn zu verbuchen war, in die eigenen Taschen ging und der Staat und die Verwaltung schwach blieb. Jetzt geht es zum Beispiel ja auch darum, eine Untersuchung durchzuführen und die Verantwortlichen müssen hergehen und diejenigen, die verantwortlich sind für diese Katastrophe, auch zur Rechenschaft zu ziehen. Aber gibt es eine unabhängige Justiz im Libanon? Nein.
Herr Pott, die Bild-Zeitung berichtet heute, die Chemikalien seien 2013 von einem russischen Frachter von Georgien aus in den Libanon gebracht worden. Das ursprüngliche Ziel sei Mosambik gewesen. Und die Zeitung schreibt, dass möglicherweise ein Zusammenhang zur Hisbollah bestehe, die das Ammoniumnitrat für Anschläge verwenden wollte. Wie mächtig ist die Hisbollah im Libanon?
Hezbollah, die Partei Gottes, die vom Iran sozusagen ins Leben gerufen worden ist in den 80er Jahren, ist heute die entscheidende Macht im Libanon, militärisch und politisch. Gegen den Willen von Hezbollah und damit gegen den Willen der Herren in Teheran läuft im Libanon gar nichts.
Wie konnte es dazu kommen?
Die Erklärung ist einfach und kurz. Der Bürgerkrieg, der 1975 ausgebrochen ist und bis 1990 dauerte, wurde durch das Abkommen von Taif in Saudi-Arabien beendet. Und in diesem Abkommen wurde bestimmt, dass nur eine Gruppe Waffen behalten durfte und das war Hezbollah. Und Hezbollah wird vom Iran mit Hunderten von Millionen Dollars jedes Jahr alimentiert und führt ja auch für den Iran, für die Interessen des Iran in Syrien mit Krieg.
Herr Pott, auch der Staat Israel hat Hilfe angeboten. Offiziell herrscht Kriegszustand zwischen beiden Ländern. Könnte die Katastrophe beide Staaten einander annähern?
Also dieser Konditionalis ist mehr als berechtigt könnte. Die Bevölkerungen vielleicht, aber man kann klar erkennen, Hezbollah hat die Hilfe übrigens ja schon abgelehnt, dass Hezbollah und der Iran kein Interesse daran haben, Israel auch ein humanes Gesicht zu geben und die israelische Bevölkerung zu respektieren, wenn sie Hilfe anbietet, um humanitär zu wirken.
Welche Rolle insgesamt spielt der Libanon im Nahen Osten?
Früher war der Libanon ein Finanz- und Bildungszentrum. Denken Sie nur an die amerikanische Universität von Beirut, die alle Geistesgrößen des Nahen und Mittleren Osten angezogen hat. Heute ist der Libanon nur noch fast ein gescheiterter Staat.
Welche Folgen hätte ein endgültig destabilisierter Libanon für den gesamten Nahen Osten?
Das wäre eine mittlere Katastrophe aus meiner Sicht. Der Nahe Osten ist ohnehin stabil und wir sehen an der Entwicklung in Syrien, dass es ja nicht nur darum geht, dass die einzelnen Völker ihren Weg in die Moderne finden, sondern dass immer und überall in der Levante ausländische Mächte ihren Interessen nachgehen. Das sehen wir in Syrien und das haben wir seit Jahrzehnten auch im Libanon gesehen. Das ist natürlich von den libanesischen Suama auch begünstigt worden, weil man versucht hat, mit Hilfe von ausländischen Armen die innerpolitischen und innerkulturellen Gegner zu schwächen.
Herr Pott, wir haben eben Stimmen gehört von Menschen, die gesagt haben, wir haben überhaupt kein Vertrauen mehr, wir wollen hier weg. Kann man absehen, welche Folgen diese Explosion für den Libanon haben wird?
Ja, katastrophale Folgen. Man muss Trauer tragen, weil die Situation in Beirut war ohnehin schon und in den anderen Städten kaum noch erträglich. Und jetzt ist ein Großteil der Stadt zerstört. Hunderttausende von Beirutis sind heimatlos, sind obdachlos. Und der Staat ist pleite. Und der Staat hat auch des Mittelstandes Mittel eingesackt. Und entgegen aller Rechtspraxis ist mehr oder weniger von offizieller Seite Anarchie betrieben worden. Und das trieb die Menschen auf die Straße mit Protesten seit Monaten. Nur Covid-19 hat das jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen verhindert. Und was her muss, ist eine Reform an Haupt und Gliedern. Es muss, wenn es Hilfe gibt, und das muss man dann konditionalisieren, diese Hilfe an politische Reformen geknüpft werden, sonst versickert alles in den falschen Taschen.
Sehen Sie jemanden, der diese Reformen durchführen könnte?
Als politischer Führer?
Zum Beispiel.
Ich sehe niemanden, jedenfalls zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Vielleicht bildet sich jemand heraus, aber klar ist, dass die Bande der Fromagisten, also der Käseesser, die sich alle ein Stück aus dem libanesischen Käse abschneiden wollen, die ist nach wie vor an der Macht und hat kein Interesse, diese Macht abzugeben und wird versuchen, das ausländische Hilfsgeld zu kanalisieren in ihrem Sinne. Und da liegt eben für meine Begriffe der Schlüssel für eine positive, konstruktive Entwicklung im Libanon, dass man sicherstellt, dass die Wiederaufbaumaßnahmen kontrolliert werden und so kontrolliert werden, dass die Sache im Mittelpunkt steht und die Interessen der Bevölkerung und nicht jener, die an der Macht noch sind.
Herr Pott, wie und woran haben Sie in Ihrer Zeit in Beirut als Korrespondent gemerkt, dass sich die ehemalige Schweiz des Nahen Ostens zu einem gescheiterten Staat entwickelte?
Das war relativ einfach, weil das Leben im Alltag wurde letztlich bestimmt durch die Milizen und jene Kräfte, die Milizen lenkten. Und das gilt im Grunde für alle Religionsgemeinschaften. Viele der christlichen, die maronitische ist die größte davon, aber auch die Sunniten und Schiiten hatten immer ein Interesse, nur für die eigene Gruppe zu agieren. Und das hängt natürlich auch mit der Geschichte zusammen. Der Libanon ist ein Kunstprodukt. Er wurde 1920 von der Mandatsmacht Frankreich, die ein Mandat vom Völkerbund hatte, übernommen. Und die Franzosen haben aus dem Mont Liban, dem Libanon der Berge, einen Grand Liban gemacht, per Federstrich, und haben die sunnitisch bevölkerten Küstenstädte dazugenommen und haben sozusagen einen Pseudo-Nationalstaat ins Leben gerufen. Denn der Libanon war immer Teil der Provinz Syrien, und einen libanesischen Nationalstaaten, die sind ja ohnehin selten in dieser Region, hat es nie gegeben. Und hier stehen im Grunde genommen im Hintergrund die Interessen der Kolonialmacht Frankreich Pate.
Wieso funktioniert das Zusammenleben der Religionen nicht? So jedenfalls nicht, wie Sie es eben beschrieben haben.
Das Zusammenleben der Religionen funktioniert an der Oberfläche im gegenwärtigen Zeitpunkt ganz passabel. Es wird ja kein Krieg geführt. Es gibt im Moment keinen Bürgerkrieg. Aber für meine Begriffe muss der Nationalpakt abgeschafft werden. Das religiöse Proporzsystem muss abgeschafft werden. Wenn eine Chance bestehen soll für einen neuen Libanon, der erstrahlen kann, weil die Libanesen sehr tüchtig und engagiert und fleißig sind, dann muss ein säkulares System her. Und das zu installieren im Umfeld des heutigen Nahen Ostens ist keine leichte Aufgabe.
Wie könnte und müsste das von außen unterstützt werden?
Indem man zunächst einmal beginnt, in Verbindung mit der Hilfe, die man leistet, politische Reformen zu verlangen. Und diese Forderung ist ja auch schon aufgestellt worden. Und dass man eben jene Kräfte, die konstruktiv am Aufbau eines neuen libanesischen Staates mitarbeiten wollen, dass man die eben schützt und aber auch unterstützt.
Herr Pott, der Blick in die Zukunft mit Ihrer Erfahrung. Wie wird der Libanon in 5 oder 10 Jahren aussehen?
Lieber Herr Heinemann, ich habe so lange in der Region gelebt, dass ich mir die Prophetie abgewöhnt habe. Ich möchte in dem Zusammenhang nur eins sagen: Das Prinzip Hoffnung lässt mich hoffen, dass es einen Neuanfang im Libanon geben wird. Aber Sie haben das Problem ja, das Kernproblem ja schon angesprochen. Hezbollah und der Iran haben ein Interesse daran, den Libanon als Geisel zu behalten. Und da muss eben angesetzt werden, um da eine Lösung zu finden. Das ist mehr als schwierig, zumal der Iran im Zweifel auch nicht davor zurückschreckt, Waffengewalt anzuwenden.
Der ehemalige Nahost-Korrespondent Marcel Pott. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Gerne.